zu Gast jetzt Toni Keppeler, Journalist und Autor. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du hast eine Seite, einen Blog und einen Schwerpunkt Lateinamerika. Der Blog heißt Latino Media. Woher kommt es bei dir, dass Lateinamerika zu einem beruflichen und ja auch darüber hinausgehenden Schwerpunkt in deinem Leben wurde?
Wie so vieles im Leben durch einen Zufall. Das ist jetzt schon lange her, war 1982, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ich ganz junger Journalist hier beim Schwäbischen Tagblatt, habe als Freier gearbeitet, also jede Zeile, die ich geschrieben habe, wurde schlecht bezahlt. Und damals gab es eine Journalistenreise nach Nicaragua. Nicaragua war, da war gerade die Revolution noch nicht mal ganz 3 Jahre alt. Man hat viel drüber geschrieben, war viel in der Presse. Meistens haben Leute drüber geschrieben, die nie dort gewesen waren. Und die dortige Journalistengewerkschaft und die hiesige, in der ich ein paar Jahre sehr engagiert war, haben dann einfach so ein Programm gemacht, das eigentlich für Auslandsredakteure war, die dort mal hingehen sollten und sich das angucken. Nun war ich kein Auslandsredakteur, sondern ein Lokaljournalist und ein Freier dazu. Aber einer dieser Auslandsredakteure, die da mitgehen sollten, ist kurzfristig krank geworden und der Gewerkschaftssekretär hat mich angerufen und hat gesagt, willst du übermorgen nach Nicaragua, kostet nichts. Und dann habe ich gesagt, ja. Und bin dann übermorgen nach Nicaragua geflogen. War meine erste Erfahrung in Lateinamerika. Nicht, dass ich da völlig unbeleckt gewesen wäre. Ich habe vorher hier studiert und Ende der 70er Jahre hier in Tübingen gab's ja in der ganzen Bundesrepublik so eine Kampagne, die hieß Waffen für El Salvador, wo man Geld gesammelt hat für die dortige Guerilla. Die habe ich in Tübingen mitorganisiert. Das heißt, ich war im Thema drin. Es hat mich interessiert. Ich konnte kein Wort Spanisch und habe die Gelegenheit einfach ergriffen. Und das hat mich dann so fasziniert, beeindruckt, dass ich immer wieder hingeflogen bin. Irgendwann dann hier beim Schwäbischen Tagblatt war ich dann Redakteur, habe mein Pensum auf 80% reduziert, sodass ich dann einfach mal 3 Monate im Jahr frei hatte und habe dann längere Recherchenreisen gemacht in diesen 3 Monaten. Habe dann auch ein Buch über El Salvador geschrieben. Damals, da ging gerade der Bürgerkrieg zu Ende. Und irgendwann habe ich beim Schwäbischen Tagblatt gekündigt und bin ganz gegangen.
Und seither jetzt als freier Journalist in Sachen Lateinamerika unterwegs?
Fast ausschließlich. Also ich war lange in El Salvador dann gewesen, habe von dort aus für deutschsprachige Zeitungen, für die Taz in Berlin, für die Weltwoche, die damals eine linksliberale Wochenzeitung war, in Zürich. In der Zwischenzeit ist es ja ein rechtsliberales Blatt geworden. Für die habe ich über Lateinamerika geschrieben, mit Sitz, was ein bisschen ungewöhnlich ist, nicht in Buenos Aires oder in Mexiko-Stadt, sondern eben in San Salvador, was immer den Vorteil hatte, dass man viel reisen musste, weil sich zu Hause nicht so furchtbar viel abgespielt hat. Deswegen habe ich sehr viel kennengelernt. Ich bin dann nochmal für 4 Jahre in eine Redaktion gegangen, nach Zürich in ein Nachrichtenmagazin, das es heute nicht mehr gibt, das Facts hieß, das war so ein bisschen was wie der Spiegel der Schweiz gewesen. Da war ich dann verantwortlicher Auslandsredakteur gewesen. Einfach so, wenn man jahrelang draußen ist mit einer Zeitverschiebung, die im Prinzip ein Arbeitstag ist. Das heißt, wenn ich angefangen habe, haben die Kollegen hier in Deutschland aufgehört zu arbeiten. Und so hatten wir, ja, man ist dann schon auch ein bisschen einsam da draußen. Ich wollte mal wieder in eine Redaktion, bin dann für 4 Jahre nach Zürich gegangen. In diesen 4 Jahren hatte ich genug. Einfach, man verdient da zwar sehr viel mehr als freier Journalist, aber man sitzt in Konferenzen, man streitet sich um ein paar Quadratzentimeter, die man auf dem Titelblatt kriegt. Man schickt andere Leute dorthin, wo man gerne selber hingehen würde. Und 2 Jahre waren sehr schön und dann wurde es immer mehr Routine und mehr Routine und ich habe so einen Leitsatz, wenn mehr als 50% meiner Arbeit Routine werden, dann muss ich mir eine andere suchen. Und als es dann mehr wurde, habe ich dort gekündigt und seither bin ich freier Journalist, pendle hin und her. Also so, ich mache in der Regel 2 große mehrwöchige bis mehrmonatige Recherchereisen nach Lateinamerika. Im Oktober gehe ich wieder weg und sammle da Geschichten ein und die schreibe ich dann hier auf und verkaufe sie. Also verkauft sind sie meistens schon, bevor ich weggehe, weil man investiert ja da auch viel Geld und will dann schon auch wissen, dass das irgendwann wieder zurückfließt.
Dein Standing und dein Ruf und deine Vernetzung ist dann inzwischen auch so gut, dass du die Sachen auch loswirst.
Ich weiß, dass es sehr vielen freien Journalisten sehr schlecht geht. Ich bin da sicher in einer privilegierten Situation. Das liegt zum einen daran, dass es wahrscheinlich keinen deutschsprachigen Journalisten gibt, der schon so lange über diese Region schreibt, und dass es wohl kaum einen für Lateinamerika verantwortlichen Redakteur gibt, der meinen Namen nicht kennt und der dann auch weiß, welche Qualität kriegt er dafür, wenn er bei mir was bestellt. Das heißt, ich muss eigentlich nicht mehr so Themen anbieten und dann frustriert sein, wenn sie niemand haben will. Ich arbeite mit ein paar Redaktionen seit Jahren sehr eng zusammen. Ich weiß, wie die ticken. Das heißt, ich rufe da an und sage, ich gehe da hin, ich mache die und die Geschichte und dann wollen sie die haben. Das heißt, da bin ich sehr privilegiert gegenüber den allermeisten freien Kollegen. Das weiß ich auch. Steckt viel Arbeit drin, war nicht immer so, aber es ist einfach auch eine lange Zeit, die ich schon über diese Region schreibe.
Und du weißt dann im Voraus immer schon, worüber du schreiben wirst.
Weil ja, ich mach mir meine Themen selber nicht. Die liegen ja auch meistens so auf der Hand. Also so, ich habe so 2 größere Felder, in denen ich arbeite, jetzt journalistisch gesehen von den Formaten her. Natürlich schreibe ich Kommentare und Analysen, die ich auch vom Schreibtisch aus mache. Natürlich habe ich einen Kommentar zur Absetzung von Dilma Rousseff geschrieben. Jetzt
ganz aktuell.
Das sind so die Dinge, die man schnell vom Schreibtisch aus macht, wo man dann einfach profitiert von dem angesammelten Wissen aus vielen Jahren. Und das andere sind dann eben Vor-Ort-Geschichten, Reportagen. Und die hänge ich in aller Regel auch an politischen Ereignissen auf. Also so meine nächste Reise wird mich nach Venezuela und Kolumbien führen. Nicht Venezuela ist bekannt, steckt in der tiefsten Krise, seit sich die Menschen dort erinnern können. Der Präsident steckt auch ziemlich in der Klemme. Es gibt offenbar, so sagt man, ich habe es noch nicht gesehen, schwere Versorgungsengpässe, dass die Leute, die von der Chavez-Revolution profitiert haben, dass es denen jetzt sehr schlecht geht und dass von daher auch die Basis der Regierung ziemlich zusammenbröckelt. Das will ich mir einfach vor Ort angucken, ein paar Lebensgeschichten da, ein paar Leute begleiten, gucken, wie ist der Alltag, da kommt mit Sicherheit eine schöne Reportage raus. Wie die laufen wird, weiß ich noch nicht, dazu gehe ich hin. Das andere Land, was ich sicher auch jetzt besuchen werde, ist Kolumbien. Da ist vor kurzem ein Friedensvertrag abgeschlossen, aber noch nicht ratifiziert worden, zwischen der Regierung und der ältesten Guerilla. Da interessiert mich also so, mein Traum ist, ich weiß noch nicht, ob es klappt, ich würde gerne in so ein Guerilla-Lager gehen, wo die sich jetzt anfangen, dann im Oktober zu konzentrieren, um dann sich zu entwaffnen und ins zivile Leben zu gehen. Da gibt es sehr viele Leute, also ich hatte schon Kontakt mit denen vor ein paar Jahren. Gibt sehr viele Leute, die kennen nichts anderes als Krieg. Die sind im Krieg aufgewachsen, die haben ihr Lebtag nur Guerillakrieg geführt. Da interessiert mich einfach, die stehen vor was ganz Neuem. Jedenfalls, man weiß nicht, ist dieses ganz Neue das Nichts oder ist dieses ganz Neue eine Chance? Es ist jedenfalls ein Umbruch im Leben von ganz vielen Leuten und die Situation interessiert mich.
Also das ist so ein grober Plan, ein grobes Muster, wo du versuchst dann dort vor Ort dann eben nochmal Menschen zu kriegen oder die dir das dann nochmal genauer erzählen.
Natürlich macht man seine Kontakte von hier aus, versucht es möglichst abzusichern, versucht auch Risiken abzuschätzen, die mit solchen Recherchen vor Ort verbunden sind, aber wie es dann letztendlich läuft, das sieht man erst dort. Das ist ja auch das, was ich schlafe immer noch schlecht, bevor ich wegfliege. Also so, ich habe das schon so oft gemacht und trotzdem bin ich immer noch nervös und trotzdem ist da sehr viel Adrenalin mit im Spiel, weil man kann viel vorplanen. Ich bin noch nie ohne Geschichte wieder zurückgekommen. Manchmal waren aber die Geschichten ganz anders, als ich sie mir vorher vorgestellt habe.
Und ja, wenn du gerade sagst, Risiken einzuschätzen, die Sicherheitslage für Journalisten ist ja in diesen Ländern oft ja nochmal ganz anders, als es nochmal für die normalen Leute schon ist.
Stimmt und stimmt wieder auch nicht. Also so das gefährlichste Land für Journalisten ist gerade Honduras. Das zweitgefährlichste jetzt in Lateinamerika. Ich will nicht über Syrien und sowas reden, wo einem immer eine Rakete auf den Kopf fallen kann. Das zweitgefährlichste ist Mexiko. Ich habe in Mexiko viel über die dortigen Drogenmafias recherchiert. Es ist ein Unterschied, ob ich Mexikaner bin oder ob ich Deutscher bin. Die mexikanischen Kollegen bezahlen zum Teil einen sehr hohen Preis für Recherchen. Da sind viele umgebracht worden, einfach weil die dann Machenschaften veröffentlichen, die den entsprechenden Mafias nicht gefallen, und dann sind sie schnell tot. Als ausländischer Journalist hast du sowas wie einen doppelten Schutz. Zum einen schreibst du in Blättern, die die nicht lesen. Die wissen gar nicht, was du geschrieben hast. Es sei denn, du enthüllst irgendwie einen riesigen Skandal und das gelingt einem einmal im Leben oder so. Und zum anderen genießt du einfach als Ausländer einen gewissen Schutz nicht. Diese Länder haben ja auch leider viele eine korrupte Justiz. Das heißt, wenn man einen Journalisten umbringt, passiert einem in aller Regel nicht sehr viel. Von den Kollegen, die in Honduras umgebracht worden sind, und da sind in den letzten 10 Jahren ein paar Dutzend umgebracht worden, da ist kein einziger Täter verurteilt worden bislang. Das heißt, denen passiert nichts. Wenn ein Ausländer umgebracht wird, schaltet sich die Botschaft ein, dann muss die Polizei recherchieren. Das heißt, das Risiko für die Täter steigt dadurch, und es ist natürlich auch ein gewisser Schutz für die Leute.
Arbeitest du trotzdem mit Kollegen, mit Journalisten auch vor Ort zusammen und kannst so da denen vielleicht sogar auf eine Art auch helfen?
Ob ich ihnen helfen kann, weiß ich nicht. Zusammenarbeiten tue ich mit ihnen und meistens helfen die mir. Es ist einfach so, die haben sehr viel bessere Kontakte wie ich. Die arbeiten immer dort nicht. Ich springe von einem Land ins andere, kenne manche Länder sehr gut und habe da sehr viele Informanten, die mir weiterhelfen. Andere Länder kenne ich ein bisschen weniger. Ich arbeite mich in neue Themen ein und weiß nicht, wer sind da die wichtigen Leute, die einem tatsächlich auch habhafte Informationen geben können. Da arbeite ich sehr viel mit lokalen Kollegen zusammen und die sind in aller Regel auch sehr, sehr hilfsbereit. Also so was ganz Übliches und völlig Unspektakuläres ist, natürlich versuche ich mich vorzubereiten. Lese da, ist ja heute einfach, die lokalen Blätter im Internet. Und dann fällt mir der eine oder andere Kollege auf, der da intelligente Sachen geschrieben hat. Und dann rufe ich einfach bei der Redaktion an und will den sprechen, lade ihn zum Mittagessen ein und gehe mit 5 Telefonnummern wieder raus und kann dann anfangen zu recherchieren, nicht? Also so. Und das sind die meistens sehr, sehr hilfsbereit. Ich arbeite ja auch mit einer salvadorianischen Kollegin in meinem Büro zusammen. Die bereitet mir häufig auch Reisen vor. Mit der habe ich sehr viele Geschichten gemeinsam gemacht. Ist immer ein Vorteil, wenn man die Geschichten macht, die mich interessieren. Also wenn man an einfache Leute ran will, ist es manchmal von Vorteil, groß und weiß zu sein, weil die Leute dann denken, der nimmt mich ernst, der interessiert sich für meine Geschichte, und sie erzählen mir dann, und sie erzählen auch, weil sie denken, da müssen sie keine Angst haben, weil es steht nachher nicht in irgendeinem lokalen Blatt. Manchmal ist es von Vorteil, eine Einheimische zu haben, die einfach sehr, sehr viel näher auch daran ist. Meine Kollegin weiß sehr gut, wie man mit ganz einfachen Leuten ins Gespräch kommt, wie man deren Vertrauen gewinnt. Da sind nicht so die Hürden da, die bei mir da sind. Es ist einfach, es kommt drauf an. Es hilft sehr viel, und ich habe einen Strich drunter mache und zusammenzählt, denke ich, mir helfen die einheimischen Kollegen mehr, als ich ihnen helfen kann.
Und darüber das als Thema zu wählen, auch der Journalismus in Honduras oder eben für sowas, kommt dann hier nicht an als Abnehmer? Findest du dafür keine Abnehmer oder?
Honduras ist immer schwierig, nicht? Also so, weil dich dann die Redakteure schnell fragen, Honduras, wo ist es? nicht ein kleines Land, 8 Millionen Einwohner, an was man sich vielleicht noch erinnert, ist an, das war der letzte Militärputsch in Lateinamerika 2009 gewesen, drüber raus, was danach passiert ist. Ich habe schon Geschichten auch danach noch in Honduras gemacht, und aber so große Geschichten, wie ich über den Putsch machen konnte, habe ich danach nicht mehr untergekriegt. Manchmal kriegt man so auf einer Medienseite, wenn sie ein Loch haben, dann irgendwie so noch einen Dreispalter, wo man über den letzten Ermordeten und dann die Geschichte der Journalistenmorde in Honduras erzählen kann, aber es ist sehr wenig.
Also da muss man sich dann schon auch ein bisschen orientieren am Weltgeschehen, wie jetzt mit dem Friedensschluss in Kolumbien und dem Notstand in Venezuela.
Natürlich mache ich manchmal habe ich eigene Geschichten, die dann auch wirklich völlig unabhängig von dem sind, die jetzt, was sich jetzt gerade in der aktuellen Politik abspielt. Aber es ist natürlich sehr viel leichter, Themen zu verkaufen, die, ja, wie sagt man, am ehesten so in der latenten Aktualität liegen. Da ruft man eine Redaktion an, der entsprechende Redakteur oder die Redakteurin wissen sofort, um was sich's dreht. Sie kennen meinen Stil, wie ich Geschichten mache, und sagen, ah ja, da wollen wir eine Graswurzelgeschichte dazu haben. Also so eine, die sich dann wirklich mit den Leuten und was Politik für Menschen bedeutet, auseinandersetzt. Das ist sehr viel einfacher. Aber ab und zu kommt man dann auch auf andere Themen, die dann, ja, sowas wie wirklich exklusive Themen sind. Ist nicht oft der Fall, aber das sind natürlich auch so dann die Themen, auf die man besonders stolz ist.
Was fällt dir da ein als erstes? Was hattest du da in den letzten Jahren?
Na, ich habe zwei große Geschichten recherchiert, die völlig ab waren von der Zeit. Eine war, da ging es um eine Geschichte, die ist öfters mal durch die internationale Presse gegeistert, dass es in Mittelamerika, also so von Mexiko bis runter nach Panama, sehr viele Zuckerrohrarbeiter an Nierenversagen sterben. Wirklich Zehntausende. Und man hat es immer als ein unerklärliches Phänomen geschildert. Das Einzige, was man immer sagte, ist, ja, die arbeiten unter harten Bedingungen, es ist furchtbar heiß, Zuckerrohrschneiden ist anstrengend, das heißt, die dehydrieren, das schadet der Niere, die trinken nicht genug und so, und dann kriegen sie halt alle dieses Nierenversagen. Dann bin ich irgendwann auf Zahlen aus Kuba gestoßen, da sind die Verhältnisse ähnlich und die haben das Problem nicht. Also kann es nicht die Hitze sein. Sie sagten dann ja, und dann trinken sie viel Alkohol und rauchen viel. Kubaner trinken viel rum, sie rauchen sehr viel, sie arbeiten unter glühender Hitze, eine harte Arbeit, und sie sterben nicht an Nierenversagen. Es muss was anderes sein. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Das ist eine Geschichte, die begleitet einen dann ein Jahr. Am Ende, um es kurz zu machen, bin ich auf zwei Pestizide gestoßen, die in der Schweiz hergestellt werden von Syngenta. Eines heißt Paraquat, das andere heißt D2,4 und nochmal irgendwas, habe ich jetzt gerade nicht so genau im Kopf, also so ein eher chemischer Name, die dort großflächig eingesetzt werden und die eben zu dieser Krankheit führen. Das ist eine lange, lange Recherche, wo man viel vor Ort ist, es trifft nicht nur Zuckerrohrarbeiter, sondern es trifft auch Kleinbauern, die dieses Mittel einsetzen. Auch Kleinbauern, die dieses Mittel in hohen Lagen, wo es nicht mehr heiß ist, einsetzen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr lange Recherche, wo man mit vielen Leuten redet, wo man wissenschaftliche Studien versucht zu verstehen. Ich bin nun mal kein Arzt, nicht? Also so, aber ich hatte da eine Ärztin, die ich dann immer mal wieder fragen musste, du, was bedeutet das und was bedeutet das? Und wenn man dann eine runde Geschichte draus machen kann, dann ist die völlig ab von dem, was auf der Welt gerade irgendwie in den Nachrichten ist. Und es ist trotzdem eine sehr gute Geschichte, die hat sich natürlich auch gut verkauft. Das ist.
Und hat sich dann auch was verändert für die Betroffenen? Also die es schon hatten, aber dass dann irgendwie Auflagen, Grenzwerte verändert werden oder der Einsatz verboten wird sogar?
In einzelnen Ländern, ja. In El Salvador sind diese Mittel verboten worden. Danach dann, da gab es natürlich dann auch vor Ort Ärzte, die sich dann damit auseinandergesetzt haben. Also so, ich wage nicht zu behaupten, weil ich da eine große Enthüllungsgeschichte geschrieben habe, ist in El Salvador sind diese Mittel verboten worden, sondern da passierte auch noch viel drumherum. Und es war wahrscheinlich ein ganz, ganz kleines Steinchen in einer größeren Bewegung, die und mit Glücksfällen, dass sie gerade eine gute Gesundheitsministerin hatten, eine sehr beeindruckende Frau, die sich da dann auch drum gekümmert hat.
Und die Schweizer Hersteller, hast du von denen dann auch einen Kommentar dazu geholt?
Natürlich, das gehört zum Geschäft nicht. Also so bei solchen Geschichten recherchierst du und dann weißt du, wer der Böse ist. Und dann musst du den Bösen konfrontieren. Der hat das Recht, sich zu verteidigen. Was mir da häufig passiert ist bei solchen Geschichten ist, am Anfang ist man da nervös und denkt, oh Scheiße, und vielleicht nehmen sie dir jetzt alles auseinander und sowas. Es ist in der Regel nicht so, sondern sie reiten sich noch mehr rein. Also so, ich habe die natürlich damit konfrontiert und habe dann auch eine lange schriftliche Erklärung von ihrem Pressechef gekriegt, wo er sagte, wie sehr sie sich darum kümmern, die Leute auszubilden, dass sie Schutzanzüge tragen und so, wenn sie dieses Zeug einsetzen. Und dass der Verkauf ganz restringiert ist und dass sie da genau darauf achten, dass sie Schulungen machen für die Bauern, die das einsetzen und so. Und das habe ich natürlich vor Ort verifiziert und nichts von dem. Also so, ich habe da mit meiner Kollegin ein fünfjähriges Kind in so ein Bedarfshandel für Bauern geschickt und habe gesagt, kauf mir mal 5 Liter Paraquat. Das Kind ging rein, hat 5 Liter Paraquat gekauft und kam damit raus. Also so, wo ist da der restringierte Verkauf? Kein Bauer, mit dem ich geredet habe, hat je von der Schulung auch nur gehört. Niemand hat irgendeine Schutzkleidung. Ich meine, da hat es 40 Grad in der Sonne, da zieht niemand irgendwie so einen Raumanzug an, um das Zeugs auszubringen, sondern alle haben gesagt, ja, irgendwann ist ihnen der Tank, den sie auf dem Rücken haben, dann auch kaputt gegangen und sie haben in dem Zeugs gebadet. Und so. Also so, das heißt, die Erklärung, die die gegeben haben, sie sind sich bewusst über die Gefahr und sie sagen, wir beugen der Gefahr vor und deswegen ist das sehr, sehr gut. Aber sie haben sich im Prinzip selber zerlegt, weil alles das, was sie behauptet haben, konnte ich natürlich auch vor Ort verifizieren.
Kriegst du dann mit wenigstens, dass auch bei den Bauern vielleicht ein Umdenken dann stattfindet, dass die sowas auch denken, sie braucht, wenn sie niemand dazu zwingt, wenn das nicht irgendwelche jetzt Großgrundbesitzer sind, die das dann flächendeckend ausbringen, aber dass da ein Umdenken auch stattfindet?
Es findet ein Umdenken statt. Meistens ist es dann zu spät. Es findet dann Umdenken statt, wenn sie Folgen spüren und wenn ihnen irgendjemand sagt, und das kommt daher. Weil es ist ja also so der Zusammenhang zwischen dem, dass ich das einsetze und dass ich irgendwann enorme Nierenprobleme habe, da liegen ja meistens 2-3 Jahre dazwischen. Nicht? Das heißt, der Zusammenhang ist nicht so klar. Und dieses Mittel ist natürlich auch wunderbar. Nicht? Also so dieses Mittel erspart dir zu jäten. Das ist kurz gesagt, du sprühst da drüber ein Feld, alles was grün ist, macht es kaputt. Die Wurzeln lässt es ganz. Das heißt, alles was du eingesät hast, bleibt da und alles was nicht da sein soll, ist tot. Das ist sehr praktisch, sehr einfach. Da haben die sich auch dran gewöhnt. Das ist natürlich dann auch mit entsprechender Werbung so unters Volk gebracht worden. Und das Umdenken setzt dann ein, wenn sie selber Probleme haben und dann ist es in aller Regel zu spät.
Eine große Reportage, wann war die?
Da habe ich, also so wie gesagt, an der Geschichte habe ich bestimmt alles in allem 2 Jahre gearbeitet. Nicht natürlich am Stück durch, das würde sich nicht rechnen, sondern immer wieder und immer wieder ist erschienen. Die dürfte so vor 4-5 Jahren erschienen.
Und das kannst du dann mehrfach verkaufen auch? Oder wie funktioniert das dann, wenn du deine Reportagen geschrieben hast? Du hast vorher schon manche Abnehmer, aber wenn du nicht weißt, was genau rauskommt und wie lang es ist?
Länge ist eine Sache vom Schreiben. Natürlich hast du für so eine Reportage gerne viel Platz. Die größte Version, die ich davon verkauft habe, hat so um Anschläge sagen nun den meisten Leuten nichts, in denen wir rechnen, aber so wie ein Zeitdossier, also so wie 3 Seiten in der Zeit. So. Und das ist dann die großflächige Reportage. Ich habe aber auch kürzere, dann eher nachrichtlich gehaltenere Stücke davon gemacht. Und die habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich sie verkauft habe, also so die beiden großen Formate habe ich verkauft an das Greenpeace-Magazin hier in Deutschland. Das ist eine Redaktion, mit der ich immer wieder und sehr gerne zusammenarbeite. Die machen ein sehr gutes Heft und da passen solche Geschichten natürlich wunderbar rein. Das andere war eine Schweizer Wochenzeitung, die Wochenzeitung heißt. Die hat eben auch so ein Format wie die Zeit, so das dreiseitige große Stück, das den zweiten Bund dann aufmacht. Die haben das wollen und dann habe ich habe es bestimmt noch 5-6 Mal anders in kürzeren Versionen dann noch verkauft.
Und verhandelt jeweils dann extra mit denen auch um Preis? Oder haben die auch einen festen Satz?
Bei Redaktionen, mit denen ich regelmäßig und schon länger zusammenarbeiten, da sind die Geldverhandlungen einfach, weil man weiß, was bezahlen die für so ein Stück, was können die für so ein Stück bezahlen. Man macht dann auch so ein, ja, so zum Teil auch Mengenrabatte, nicht? Also so für die Schweizer Wochenzeitung, von denen werde ich zum Beispiel monatlich pauschal bezahlt und sie kriegen dafür die Schweizer Abdruckrechte, Erstabdruckrechte von den Geschichten, die ich mache. Das heißt, da ist das alles schon in trockenen Tüchern und man muss da nicht viel drüber reden.
Und gibt dir Sicherheit halt auch.
Ja? Und gibt dir auch eine gewisse Sicherheit, ja. Die finanzieren auch sehr viel. Ich meine, solche Geschichten kosten ja auch Geld, nicht? Da muss man viel reisen. Ist ja nicht nur, dass man ein Honorar haben will, sondern man gibt auch Geld aus. Da finanzieren die auch sehr viel drüber. Mit dem Greenpeace-Magazin ist es ähnlich. Die wollen immer wissen, wer kriegt es dann noch so in etwa zur gleichen Zeit wie wir. Und dann, wie viele Tage arbeitest du da dran? Und dann sagen wir, gut, die Hälfte dieser Zeit bezahlen wir mit festen Tagessätzen, die auch schon abgesprochen sind. Also so. Und Zweit- und Drittverwertungen sind billiger natürlich, weil es ja schon woanders gestanden ist. Und da macht man dann einfach Preise aus. In der Regel werden dir erstmal ganz schreckliche Preise angeboten, wenn du sagst, was wollen sie dafür bezahlen? Und dann musst du immer sagen, nee, dafür kriegen sie es nicht. Und dann sagen sie, was hätten sie denn gern? Dann sage ich, ja, na, das Doppelte. Und dann sagen sie auch, das ist auch okay. Also so, man versucht immer die Preise zu drücken und mit einem gewissen Selbstbewusstsein und natürlich auch mit der Sicherheit im Rücken, ich habe das schon verkauft, ja, nicht? Das ist jetzt mein Zubrot im Prinzip. Mit der Sicherheit kann man dann auch ein bisschen pokern mit den Leuten.
Wie sieht es aus mit Spesen? Na, das hast du ja gesagt, die Wochenzeitung in der Schweiz, die zahlen dann nochmal extra Flugtickets oder auch Hotelunterkünfte. Was ist da, was kommt da alles dazu noch?
Ja, das ist es im Wesentlichen. Reisekosten und Unterkunftskosten, wobei ich die in vielen Ländern in der Zwischenzeit sehr minimiert habe, einfach weil ich Freunde in vielen Ländern habe, die sich auch freuen, wenn ich vorbeikomme und wo ich dann dort wohnen kann, dann spart man schon ein Hotel. Aber es gibt Reisen, die sind einfach wirklich sakrisch teuer. Also so, nur ich habe vorletztes Jahr war 5 Jahre das Erdbeben in Haiti gewesen. Da habe ich auch eine große Recherche gemacht, wo ich vor Ort 14 Tage recherchieren musste. Das hat 5.000 Euro gekostet. Einfach nur
Spesen. Und da gehst du erstmal in Vorleistung oft, wenn du nicht so jemanden hast.
Ja, du hast da, ich habe da so jemand und weiß, ich kriege das Geld jetzt im Falle der Haiti-Geschichte. Das hat die Rudolf-Augstein-Stiftung finanziert. Manchmal gibt es ja auch so Stipendien, wo man sich drum bewerben kann. Da habe ich mich beworben und habe dann eben die 5.000 Euro von denen gekriegt. Natürlich freuen sich dann alle, die Geschichte veröffentlichen, dass sie nicht nur auch noch Spesen bezahlen müssen, weil die eine gemeinnützige Stiftung bezahlt hat.
So eine Win-Win-Situation, Win-Win-Win dann für alle. Toni Keppeler, Autor und Journalist mit Schwerpunkt Lateinamerika, heute zu Gast im Lokalmagazin. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter über die verschiedenen Projekte und auch das letzte Buch von ihm über, das hieß?
Chile in Bewegung. Chile. Und es ging, wie der Titel sagt, um Chile.
Es gibt Büros in Tübingen und in San Salvador. Wie organisiert ihr das? In beiden Städten gibt es dann jeweils Telefondamen, wenn du nicht da bist, wenn du unterwegs bist?
Nein, wir sind das kleinste transatlantische Unternehmen der Welt. Wir bestehen aus 2 Personen, eben die salvadorianische Kollegin Cecibel Romero und ich. Es Unsere Firma, wenn du so willst, besteht aus zwei Zimmern, zwei Arbeitszimmern. Ein kleineres, was hier in Tübingen ist, weil ich da in der Regel nur alleine sitze, und ein bisschen ein größeres in San Salvador. Da sind zwei Schreibtische drin. Und das war es dann auch schon gewesen. Wie wir uns organisieren, ist ganz einfach. Wir haben, es gibt ja Skype, nicht? Wir reden sehr viel miteinander. Wir machen auch schon fast sowas wie eine formale Konferenz einmal in der Woche, wo wir anstehende Themen bearbeiten, drüber sprechen, gucken, welche Möglichkeiten gäbe es da, welche Geschichten kann man dazu machen, wie müsste man die angehen, wem könnte man die anbieten. Also so, wir stehen schon im ständigen Austausch. Wir hatten am Anfang uns ganz auf den deutschsprachigen Markt konzentriert, wobei meine Kollegin eben Salvadorianerin ist und ein bisschen Deutsch gerade bricht, aber nicht Deutsch schreiben kann. Das heißt, die Texte, die von ihr im deutschsprachigen Markt erscheinen, übersetze ich alle. Sie schreibt auf Spanisch. Sie ist 15 Jahre jünger wie ich. Das heißt, ich werde wahrscheinlich früher aufhören zu arbeiten wie sie. Das heißt, wir mussten dann auch irgendwie gucken, wie können wir das ein bisschen auf sicherere Beine für sie stellen. Sie arbeitet heute nur noch sehr wenig für den deutschsprachigen Markt. Und wir haben da, was nicht einfach war, weil es die Figur des freien Journalisten in Lateinamerika so nicht gibt oder nicht so verbreitet und üblich ist wie hier, haben wir ganz, ganz langsam einen Markt für sie dort erschlossen. Und in der Zwischenzeit funktioniert es so, dass wir, könnte noch ein bisschen besser sein, aber mit dem, was sie immer noch für den deutschsprachigen Markt macht, sind wir gerade so zufrieden. Man wird nicht reich damit, aber man muss sich auch keine großen Sorgen machen.
Teilt ihr dann die Einnahmen oder ist es dann stark getrennt oder auch je nach Aufwand?
Wir haben angefangen, da haben wir einfach den gesamten Gewinn aufgeteilt. Es war ihr dann irgendwann nicht mehr so recht einfach, weil sie sagte, du arbeitest mehr wie ich und du hast die ganze Buchhaltung und den ganzen Verkauf am Hals. Und wir haben uns dann irgendwann so auf ein grobes Aufwandmodell entschieden, was wir so grob über den Daumen peilen, und die Lebenshaltungskosten dort sind ja auch ein bisschen niedriger wie bei uns. Nicht so viel, wie man sich das denkt, aber sie sind schon ein bisschen niedriger wie bei uns. Das heißt, wir teilen uns das im Prinzip, das Ziel ist uns, den Überschuss unserer Firma so aufzuteilen, dass jeder sich denselben Lebensstandard leisten kann.
Und du hast gerade nochmal gesagt, ne, der Verkauf, wie viel ist Schreiben, wie viel ist Routine denn inzwischen dann auch wieder, wie viel ist Verwaltung und Vertrieb auch, ne, im Vergleich zu dem eigentlichen Schreiben?
Das ist, ja, man muss das gut organisieren, dann ist es nicht so viel. Also so, was jetzt Buchhaltung und sowas angeht, Rechnungen schreiben und Konten und die ganzen, alles, was das Finanzamt haben will. Das war am Anfang ziemlich kompliziert, aber ich habe einen guten Freund, der Steueranwalt war. In der Zwischenzeit baut er hier sozialverträgliche Häuser. Der hat mir das alles recherchiert und hat mir auch so das legale Modell dafür entworfen, wie wir so arbeiten können, ohne in beiden Ländern Steuern zahlen zu müssen, weil es kein Steuerabkommen gibt zwischen Deutschland und El Salvador. Also so ein Modell, das Finanzamt so immer akzeptiert hat, nie irgendwelche Probleme damit hatte. Und der hat mir dann auch gesagt, was ich alles aufführen muss und wie und so. Und das ist, jetzt würde ich sagen, ich mache immer am 1., war ja gestern, mache ich meine Buchhaltung. Gestern habe ich vielleicht eine Stunde gebraucht für die Buchhaltung. Das heißt, wenn man das richtig organisiert und es regelmäßig macht und nicht am Ende vor einem großen Karton mit lauter Belegen verzweifelt, dann ist es überschaubar, sehr überschaubar. Verkauf ist in der Zwischenzeit auch relativ wenig einfach, was eben aufgrund der Erfahrungen, der Beziehungen zu Redaktionen der Fall ist. Manchmal rufen mich Redaktionen an und wollen von mir eine Geschichte haben, zum Teil Redaktionen, von denen ich nie in meinem Leben gehört habe. Und da kann ich dann natürlich auch, weil ich es so gesehen nicht unbedingt nötig habe, anders auftreten und kann dann sagen, also so, entweder Sie bezahlen so viel dafür, dann kriegen Sie das, wenn Sie das nicht bezahlen, dann kriegen Sie es nicht, dann rufen Sie jemand anders an, Sie finden jemand Billigeres. Das ist also auch, ich würde sagen, das ist auch nicht mehr als 5 Stunden im Monat oder so, die ich damit verbringe. Was aufwendig ist und nicht so direkt ist in Geschichten, eingeht, aber das ist auch was, was mir Spaß macht, ist sich selber informieren, nicht? Also ich verbringe jeden Tag 2 Stunden damit. Das war mein Morgenprogramm, bevor ich hierher gekommen bin. Mhm. Zeitungen und Nachrichtenagenturen zu lesen, einfach um zu wissen, was ist los. Das Zeug zu archivieren, nicht? Ich habe ja keinen Archivaren, der das für mich macht. Früher bei dem Nachrichtenmagazin, bei dem ich da gearbeitet habe, war das sehr bequem. Da kam er montagmorgens an seinen Schreibtisch und da lag dann schon ein Dossier von dem, was im Spiegel wichtig ist, von dem, was du lesen solltest und so. Da gab es Leute, die haben das für dich gemacht. Das ist heute nicht mehr so. Das muss ich alles selber machen. Das heißt, ich lese erstmal 6 Tageszeitungen, dann und noch ein paar Nachrichtenagenturen.
Und nach welchem System archivierst du das?
Das ist Gefühlssache. Mit meinem Archiv kann niemand was anfangen, außer ich selber. Das ist insofern Gefühlssache, dass man mit der Zeit weiß, was man irgendwann wieder brauchen kann, wo Daten drin stehen, die vielleicht irgendwann wichtig sind. Und das mache ich dann nebenbei. Also so, ich dachte immer, ich könnte nicht ohne Papier Zeitungen lesen. Meine Frau sagte immer, ich hätte zu Zeitungspapier in etwa so ein erotisches Verhältnis wie zu ihr. Und ich habe mich dann doch relativ schnell umgestellt, das ganze Zeug elektronisch zu lesen, was einen großen Vorteil hat. Ich bin viel unterwegs und ich habe meine Zeitungen immer dabei.
Und da hast du jetzt von allen die E-Papers, oder?
Ja, also so, und ich kann vor allem, ich kann Zeitungen aus unterschiedlichen Ländern lesen und ich habe die auch immer in der aktuellen Ausgabe da. Also so, ich lese morgens immer mich 3-sprachig durch die durch den Blätterwald.
Und die sind aber, hast du da automatisch ein Archiv oder musst du das dann rauskopieren? Oder?
Ja, mit Copy-Paste ganz einfach und dann noch verschlagworten. Aber das geht, das ist so viel nicht. Also so, das sind...
Was hat dich heute Morgen interessiert? Was hast du dir rausgezogen?
Heute habe ich bislang nur einen Text rausgezogen und bei dem wird es wahrscheinlich auch bleiben. Das ist eine Analyse über Temer, also den neuen Präsidenten von Brasilien. Das in der New York Times stand, da standen Dinge über ihn drin, die wusste ich so im Detail noch nicht. Da dachte ich, über den Mann werde ich sicher irgendwann mal wieder was schreiben müssen. Da ist es ganz sinnvoll, wenn ich das habe.
Das ist ja jetzt ein aktueller Vorgang, den du auch kommentiert hast und den du, liest du dann wirklich dann selektiv auch für Lateinamerika oder interessiert dich die andere Weltgeschichte auch noch?
Mich interessieren, natürlich lese ich die Auslandsteile von den Zeitungen sehr viel intensiver als jetzt den Sport zum Beispiel. Und in der New York Times lese ich nur den Auslandsteil. Der ist sehr ausführlich, da sitzt man schon eine Stunde dran, bis man da durch ist. Aber da lese ich den gesamten aus 2 Gründen. Zum einen, weil mich interessiert, was in der Welt los ist und zum anderen auch, weil ich wissen muss, was ist sonst noch los. Nicht? Also so, das ist ja das Umfeld, in dem ich dann Geschichten platzieren muss. Das ist im Prinzip, alles, was sonst noch passiert, ist meine Konkurrenz. Und wenn es jetzt zum Beispiel einen Palmölskandal in Indonesien gibt, der gerade groß gespielt wird, dann brauche ich nicht mit Palmöl aus Kolumbien kommen. Also so, man muss da schon auch wissen,
strategisch,
in welchem Umfeld arbeite ich. Das und dann jetzt, was Brasilien angeht, da lese ich dann natürlich nicht nur die internationalen Zeitungen und die Lateinamerika-Dienste von Nachrichtenagenturen, sondern also so die letztliche Debatte und Abstimmung habe ich mir als Livestream dann auch reingezogen. Und das wollte ich einfach sehen, wie schamlos die das hinter sich bringen.
Was ja, kannst du uns vielleicht nochmal kurz auf den Stand bringen? Die Absetzung von Rousseff erfolgte auf nicht gerade feinem demokratischem Weg.
Na, es war formal demokratisch korrekt. Das ist ja also so, putscht man heute in Lateinamerika, dass man nicht mehr die Militärs auf die Straße schickt, sondern dass man das formal korrekt macht. Ein Amtsenthebungsverfahren kann man im Prinzip anstrengen in Brasilien gegen einen Staatschef oder eine Staatschefin, wenn die sich schwerer Vergehen schuldig gemacht hat. Das hat Frau Rousseff nicht. Das heißt, man hat einen Vorwand gesucht. Es ging eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, Brasilien erlebt ja gerade den größten Schmiergeldskandal seiner Geschichte, in den alle Parteien verwickelt sind, sehr viele Politiker verwickelt sind, zum Beispiel der jetzige Präsident. Viele seiner Minister, ein paar mussten deswegen schon wieder zurücktreten, obwohl sie kaum eben erst im Amt waren. Und Dilma Rousseff ist nicht verwickelt in diesen Skandal. Also eine der wenigen sauberen Politiker, die dieses Land hat. Es gibt zwei Gründe, warum man diese Frau loshaben wollte. Zum einen gibt es überall in Lateinamerika und eben auch in Brasilien so eine alte, reiche, kleine Elite, die immer die Geschicke des Landes beherrscht hat, bis Lula da Silva 2002 die Wahl gewonnen hat. Vorher war das immer bei ihnen fest in der Hand. Das wollten sie rückgängig machen. Konnten sie nicht gegen Lula da Silva, weil Lula da Silva ein sehr beliebter Mensch war. Also so, der hatte Zustimmungsraten von über 80%. Wenn man da irgendwas gemacht hätte, hätte man einen Volksaufstand provoziert. Dilma Rousseff nun ist in eine Wirtschaftskrise geraten, wo sie nicht ganz unschuldig dran ist, wo man auch Lula ein paar Vorwürfe machen konnte, dass sie dachten, das mit den hohen Rohstoffpreisen geht ewig so weiter und sie nicht mit diesem Einbruch gerechnet haben, den die Welt dann die letzten Jahre erlebt hat. Sie ist nicht so charismatisch wie er, sie ist ein bisschen eine hölzerne, bürokratische Frau, ist nicht beliebt, da kann man es dann machen. Das heißt, das war der eine Grund. Der andere Grund war der, dass niemand so viel gegen Korruption unternommen hat, in keiner Regierung vorher in Brasilien wie sie. Und sie hatte einfach dann, oder die Justiz hat dann einfach auch sehr viele Leute am Wickel. Und die Leute wussten, da gibt es abgehörte Telefongespräche, wo die das ganz offen sagen, die Rousseff muss weg, sonst werden die Ermittlungen gegen uns nicht eingestellt. Also darum ging es eigentlich und man hat dann einen Vorwand gesucht. Dieser Vorwand waren Haushaltstricksereien, die jeder Präsident irgendwann in seinem Leben gemacht hat und wo man immer drüber hinweggeguckt hat, die auch Herr Schäuble macht und so. Also so die nicht ganz sauber sind und so. Und das hat man als Vorwand genommen, hat gesagt, die hat hier ein Verbrechen begangen, was gar nicht justiziabel wäre, und hat mit dem dann dieses Amtsenthebungsverfahren gemacht und hat sie abgesetzt.
Und das funktioniert.
Und das funktioniert. Es funktioniert einfach deswegen, weil die Politikerklasse in Brasilien immer noch mehrheitlich mit Leuten aus eben dieser alten, steinreichen Elite besetzt ist.
Mit ungeahnten oder nicht abzusehenden Folgen und nicht absehbaren Folgen.
Die Folgen sind jetzt erstmal absehbar. Da ist Herr Temer auch sehr offen gewesen. Nicht Temer hat gesagt, er muss Sozialprogramme zurückfahren. Das heißt, das, was mit dem Lula und eben Rousseff dann 35 Millionen aus der Armut geholt haben, soll zurückgefahren werden. Es muss im Bildungsetat gespart werden, was eben bedeutet, dass die Privatschulen wieder die Ausbildung sein werden, wo man dann tatsächlich auch ausgebildet wird und die staatlichen ausgetrocknet werden. Das heißt, das trifft dann auch wiederum arme Leute. Er will privatisieren auf Teufel und komm raus. Das Übliche, nicht? Also so das, was man von ihnen verlangt und dass Privatisierungen in Lateinamerika nie ohne Korruption abgelaufen sind, sondern dass man sich da einfach bedient hat. Das ist einfach auch eine bekannte Tatsache, die man in so gut wie jedem Land nachweisen kann.
Von Brasilien gehen wir jetzt aber nochmal schnell nach Chile. Chile in Bewegung hieß dein letztes Buch. Das waren auch schon Reportagen, die in Zeitungen liefen, oder hast du das gleich als Buch geplant gehabt?
Ich bin der Meinung, dass man nicht Reportagen zusammenfassen sollte und dann einen Buchdeckel drumherum machen soll. Reportagen sind, also so Zeitungs- oder Zeitschriftenreportagen sind geschrieben für kurzlebige Produkte. Ein Buch wird hoffentlich ein bisschen länger gelesen. Das heißt, das Buch ist konzipiert worden als Buch. Auch so die ganze Dramaturgie, was kommt drin vor, ist dafür konzipiert worden. Nun recherchiere ich schon lange in Chile und konnte da natürlich Recherchematerial verwenden für diese Geschichten. Und andersrum, das, was ich noch extra für dieses Buch recherchieren musste, konnte ich dann auch in kleineren Teilen zu Reportagen umarbeiten, die ich dann in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht habe. Aber das Buch als solches ist als Buch konzipiert. Das ist auch das, was mir eigentlich Spaß dran gemacht hat, zu schreiben. Nicht, wenn du einen richtig großen Reportagenplatz kriegst bei einer Zeitschrift, dann kriegst du vielleicht 30.000 Anschläge. Das Buch hat 450.000 Anschläge. Das heißt, du hast Platz. Ein Buch hört nie auf.
Du kannst dich ausbreiten.
Du kannst wirklich alles schreiben, was du denkst, was wichtig ist. Du musst es danach dann konzentrieren. Ich habe es dann schon auch noch am Ende gekürzt, gemeinsam mit dem Lektor, der mir da ein paar Vorschläge gemacht hat, damit es nicht ausufert. Meine Frau hat es als erstes gelesen und hat mir auch so ein paar vielleicht etwas langatmige Exkurse wieder rausgenommen. Aber zunächst mal kannst du einfach denken, gut, was sollte man wissen, um Chile heute zu verstehen? Darum geht es ja eigentlich. Wie tickt dieses Land heute, an welchem Punkt steht es und wie kann man das erklären und kann es dann auch aus der Historie herleiten? Das war der Anfang und da habe ich ein Konzept dazu gemacht. Nun bin ich Journalist genug, dass ich kein Geschichtsbuch schreiben will, sondern ein Buch mit Geschichten. Das heißt, ich habe dann alle wichtigen Themen, zu denen habe ich Protagonisten gesucht. Das heißt, ich habe Lebensgeschichten erzählt und habe über die Lebensgeschichte Geschichte eines Landes erzählt. Also einen über 100-jährigen Salpeterarbeiter, über den wollte ich schon ewig was machen. Ist nie dazu gekommen, jetzt habe ich es gemacht und das habe ich dann wirklich auch für dieses Buch recherchiert. Dessen Enkelin ist in Tübingen geboren worden, darüber habe ich... bin ich überhaupt erst zu dem gekommen, weil ihr Vater Sozialist, verfolgt, hier im Exil gewesen ist. Sie ist dann hier geboren worden, lebt schon längst wieder in Chile zurück, aber da ist der Kontakt geblieben und so hat dieses Buch auch ein bisschen was mit Chile zu tun. Also so dieser alte, in der Zwischenzeit 103 ist er jetzt geworden, 103-jährige Haroldo Quinteros war auch schon in Tübingen, als sein Sohn hier im Exil war und seine Enkelin hat mich zu ihm gebracht. Und so konnte ich die. Also so habe ich einfach versucht, für jede geschichtliche Etappe Menschen zu finden, die ich zum Teil schon kannte, die sich mir zum Teil aufgedrängt haben. Also so über diese ganze Studentenbewegung war natürlich Camila Vallejo, die Studentenführerin, die sogar schon mal auf die Seite 1 von der Zeit gebracht hat. Die Figur, also wollte ich die kennenlernen und habe mit ihr Zeit verbracht und viel diskutiert, viel gelacht und zum Teil war man auch nicht so einverstanden mit dem, was der andere gesagt hat und so konnte ich dann ihre Geschichte schreiben. Braucht man einen ehemaligen politischen Gefangenen, den kenne ich schon seit über 20 Jahren und der hat mir ganz, ganz langsam seine Geschichte erzählt, weil er am Anfang noch nicht drüber reden wollte und auch wohl nicht drüber reden konnte. Der war damals im Nationalstadion, da war ich dann mal mit ihm gewesen, wie er das erste Mal, seit er dort inhaftiert war, wieder da reingegangen ist. War sehr, sehr beeindruckend. Er hat die erste halbe Stunde kein Wort geredet, sondern nur geguckt. Und dann fing er an zu sprudeln und hat mir alles erklärt, was wo war und so. Also so habe ich versucht, mit Geschichten von Menschen ein Land zu erklären. Es hat dann immer so zwei Ebenen, die ganz persönliche und eben, ja, wenn man dann so journalistisch sagt, das Fenster ganz weit aufmachen und gucken, warum ist es so, wie es ist.
Und das über die letzten, ja, der 100-Jährige dabei ist, aber wo hast du angefangen vor dem Putsch?
Ja, natürlich habe ich, die Salpeterzeit war Anfang des letzten Jahrhunderts gewesen. Im Prinzip habe ich angefangen mit der Unabhängigkeit, weil da fangen die Probleme an, die Chile bis heute hat. Und also so historische Rückgriffe wirklich bis zur Unabhängigkeit, weil Chile war ja viel, viel, viel kleiner faktisch als das, wie es heute ist, hat aber in der Theorie schon immer alles dazugehört. Und dazu waren zwei Kriege nötig und die Also mit Bolivien haben sie bis heute Zoff, eben weil man sich um den Salpeter im Norden gestritten hat und da Bolivien in einem Krieg den Zugang zum Meer weggenommen haben. Mit den Mapuche, die im Süden ein autonomes eigenes Staatswesen hatte, die hat man mit einem Völkermord unterdrückt. Und da gibt es bis heute, ja, ist die Situation immer wieder so, dass sie eigentlich am Rande eines Bürgerkriegs ist. Also so, das sind Probleme, die mit der Unabhängigkeit angefangen haben und die bis heute bestehen. Und natürlich gehe ich dann auch zurück bis zur Unabhängigkeit.
Es reicht, ja, über ein ganzes Jahrhundert dann, mehr als ein Jahrhundert.
Fast 200 Jahre.
Chile in Bewegung, Buch von Toni Keppeler. Und in welchem Verlag hast du es?
Im Rotpunkt Verlag in Zürich. Das war, muss ich auch sagen, war nicht meine Idee, das war eine Auftragsarbeit. Die haben so eine Länderreihe und der Programmchef, den ich kenne, der sagte mir, ich habe noch kein Buch über Chile, schreib mir doch ein Buch über Chile. Und dann haben wir uns auf ein Konzept geeinigt und dann habe ich es gemacht.
Und dann warst du auch, hast du viel Zeit dort verbracht dann?
Natürlich, also so. Ich habe dann für das Buch selber nochmal zwei Recherchereisen nach Chile gemacht. Ich hatte schon viel, aber wie gesagt, den ältesten meiner Protagonisten musste ich treffen, von dem hatte ich vorher nur gehört. Die jüngste meiner Protagonistin, nämlich die Studentenführerin, über die hatte ich viel gelesen, aber ich habe nie mit ihr gesprochen gehabt. Die musste ich treffen. Und dann noch den einen oder anderen Menschen, der mir einfach geholfen hat, das richtig einzuschätzen. Und also es gibt da so einen Soziologen, mit dem habe ich etliche Interviews gemacht im Lauf der Jahre. Mit dem habe ich mich nochmal zusammengesetzt, weil ich ihn für den besten chilenischen Analytiker der politischen und sozialen Lage im Land halte und mich dann einfach nochmal gezielt mit ihm um die Fragen, wo ich noch Antworten gesucht habe, nochmal 2 Stunden mit ihm drüber unterhalten.
Und wie hat sich dein Bild verändert von Chile durch diese ausführlichen Recherchen? Oder wie würdest du vielleicht auch die aktuelle Situation jetzt beschreiben, wo das ja alles auch ein bisschen nochmal nachwirkt und reinwirkt?
Natürlich hatte ich die Grundidee schon vorher, dass die Diktatur eben nicht aufgehört hat 1990, als die erste demokratisch gewählte Regierung wieder ins Amt kam, sondern dass Pinochet das schon alles so vorbereitet hat, dass die Privilegien der Militärs weitergelaufen sind, dass vor allem ja das Wirtschaftsmodell so weitergelaufen ist, wie er es durchgesetzt hat. Chile war das erste neoliberale Land der Welt vor den USA unter Reagan und vor England unter Frau Thatcher. Das vergisst man immer gerne. Das wurde dort alles erstmal durchgespielt und zwar unter den Bedingungen einer Diktatur. Dass das alles so weiterläuft, dass er ein Wahlgesetz geschaffen hat, das es eigentlich unmöglich gemacht hat, die Verfassung zu ändern. Und das alles wird jetzt gerade angegriffen. Da ist die Studentenbewegung war da entscheidend dafür. Es ist ein bisschen so wie hier 68, nicht? Also so, dass es ja auch so eine Fortführung von Nazi-Funktionären und sowas gab. Und es musste 68 kommen, bis man eigentlich diese Zeit der Nazi-Diktatur in Deutschland überwunden hat. Und so an so einem Punkt ist Chile gerade, nicht? Also so, dass die Diktatur formal zu Ende ist, aber im Prinzip ja die Regeln der Diktatur weitergehalten und jetzt werden sie richtig in Frage gestellt. Es wird sicher ein Prozess mit Rückschlägen sein. Es wird nicht locker über die Bühne gehen. Es gibt jetzt ein neues Arbeitsrecht. Ich hätte mir es besser vorstellen können. Es gibt ein neues Wahlrecht. Das heißt, das nächste Parlament wird ganz anders aussehen, nicht mehr so mit den 2 Blöcken. Also man geht da einiges an und was mich hoffnungsfroh macht, ist, dass obwohl auch Chile wirtschaftlich gerade, die leben ja vom Kupfer nicht, also Rohstoffpreise, das heißt auch denen geht es gerade nicht so gut, dass trotzdem und die Bildungsreform, die sie angegangen haben, sagt die Präsidentin Bachelet, ja, muss man vielleicht ein bisschen langsamer machen, weil wir haben nicht das Geld und die Studenten stehen trotzdem auf der Straße. Also so, die Bewegung geht weiter und deswegen bin ich da gerade ganz hoffnungsfroh, dass da irgendwann eine vernünftige Demokratie draus wird.